In der Predigt möchte ich auf den Kolosserbrief eingehen. Ich habe hier noch ein paar Utensilien, die ich dafür brauche. Ein reifer Mensch werden. Wir sind jetzt am Schluss vom Kolosserbrief angelangt, die letzten Verse. Und ich möchte mit einer kleinen Begebenheit, oder es ist weniger eine Begebenheit, aber eine Erinnerung in meiner Kindheit anfangen. Zwar geht es darum, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und meine Mutter hat auf dem Land immer so große Pflanzplätze eingerichtet, wo man Bohnen und alles mögliche, Himbeeren und Gemüse und Karotten, Rüebli-Zeugs angepflanzt hat. Und wir Kinder durften oder mussten regelmäßig natürlich dort mithelfen. Wir haben mitgeholfen, die Beete zu machen, fein zu hacken. Wir haben mitgeholfen, die schönen Wege zu bahnen. Wir haben mitgeholfen, Samen zu säen und dann auch wieder zu ernten. Und das ganz vom Schönsten und Feinsten sind doch diese Karotten, diese Rüebli, die man so frisch aus der Erde zieht, ein bisschen abreibt und dann reinbeißt, so knackig mit Erde. Das ist etwas ganz Feines. Und ein Utensil, das wir da gebraucht haben, ist eine Richtschnur. So etwas hat bei uns anders ausgesehen. Eine Richtschnur, ich habe hier auch eine Schnur, da hat man wirklich auf der einen Seite des Beetes das fixiert, mit einer Stange auf die andere Seite angerichtet und dann konnte man die Wege zum Beispiel ganz gerade machen. Und man hat mit dem Stiel des Rechens eine Fuhre gemacht und da hineingesät. Ihr seht, das ist alles Vergangenheit für mich. Ich bin nicht so der Gärtner heutzutage, aber diese Dinge habe ich so gelernt. Und das war so schön zu sehen, wie die dann auch in geraden Reihen gewachsen sind, die Rüebli. Solche Richtschnüre braucht man nicht nur im Garten, man braucht sie auch auf der Baustelle, um eine Mauer gerade auszurichten, wenn sie gebaut wird vom Maurer. Oder man hat auch das Lot oder die Wasserwaage, um einfach zu sagen, wir wollen das ins Lot bringen. Wir wollen das, was wir hier bauen oder das, was wir hier gestalten, ausrichten nach einer Richtschnur. Und das ist mein Thema, dass ich denke, wir müssen doch auch unser Leben ausrichten nach einer Richtschnur. Das heißt, grundsätzlich machen wir das alle. Irgendeine Richtschnur hat man im Kopf. Es kann natürlich eine Richtschnur sein, die man anwendet, so evolutionistisch gedacht, der Stärkere überlebt. Das ist eine Wissenschaft des Todes, sorry. Und wenn wir unser Leben danach ausrichten, dann denken und handeln wir auch so, ich muss stark sein und ich würde über Leichen gehen. Das ist natürlich immer Extremform. Wir sind ja auch anständig und machen das dann nicht so ganz. Aber wir sollen doch nicht eine Richtschnur nehmen von einer Wissenschaft des Todes. Oder eine Lebensrichtschnur aus einer Philosophie des Todes oder aus einer Religion des Todes, wie der Hinduismus. Sorry, wenn ich das so sage, aber da geht es auch darum, dass man einfach sein Schicksal erleben muss und dann stirbt man und hofft, durch den Tod irgendwie besser rauszukommen. Es ist alles auf dieses Sterben und dann reinkarniert werden ausgerichtet. Das ist doch kein Antrieb im Leben. Wir brauchen eine Richtschnur vom Herr des Lebens, von dem, der dieses Leben erfunden hat, der dich geschaffen hat, der mich geschaffen hat. Und diese Richtschnur, die gibt Gott uns. Und zwar in der Bibel. Die Bibel ist eine sagenhafte Richtschnur. Und ich finde es auch schön, dass der Kolosserbrief am Schluss jetzt auf ganz konkrete, praktische Richtschnüre des Lebens eingeht. Aber da kommt es nicht so rüber, dass man denkt, jetzt ist der Schreiber vom Kolosserbrief, der Paulus, zusammen mit Timotheus dran, den Hammer des Gesetzes hervorzunehmen und sagt so, und jetzt spreche ich euch an, ich sage euch, was ihr tun sollt, und wenn ihr es nicht tut, dann kriegt ihr den Hammer des Gesetzes über den Kopf. Und es ist nicht so, sondern achtet darauf, mittendrin in diesen Versen, wo die Richtschnur erläutert wird, da kommen solche Hinweise. Zum Ersten heißt es zum Beispiel im Vers 18, wo über Männer und Frauen in der Ehe gesprochen wird, zentral ist, dass ihr Menschen seid, die dem Herrn gehören. Ha! Also bevor eine Handlung oder eine Anweisung, wie man sich verhalten soll, erläutert wird, wird klargestellt, eigentlich seid ihr Menschen, die im Herrn sind. Und weil du in Jesus Christus bist und Christus in dir, darum kannst du dich auch so verhalten, wie Gott das möchte und wie Gott, der Herr des Lebens, sagt, so gelingt's. das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Es geht weiter, wenn wir dort in diesen Richtschnüren weiterlesen, steht zum Beispiel, dass die Kinder Gott gefallen sollen oder wollen eigentlich. Und das hat damit zu tun, dass wir Menschen sind, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, die einen Blick dafür haben, wo Jesus ist, zu Rechten Gottes, eine Himmelsbrille anhaben, eine Jesusbrille. Und wenn wir solche Jesusbrillen tragen, dann wollen wir ja Gott gefallen. Auch das kommt wieder nicht aus einem «Du musst jetzt», sondern aus einem Wunsch, weil du Jesus liebst, darum willst du ihm gefallen und darum tu das. Dann kommt ein weiterer solcher Gedanke, nur ein paar Verse weiter. Da steht, vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Da spricht er die Arbeitnehmer an, das waren damals Sklaven. Sklaven waren damals nicht so ausgenützt, genauso brutal wie das heute in der Sklaverei oder wie wir das kennen von der Sklaverei von den Schwarzen, die da geklaut wurden in Afrika und dann nach Mittelamerika, Nordamerika verfrachtet wurden und dort auf Sklavenfarmen gehalten wurden wie Vieh. Die Sklaven im römischen Umfeld waren integriert in den Haushalt. Sie lebten zusammen mit der Familie. Aber sie hatten nicht diese Rechte. Aber zum Teil waren das die Lehrer der Kinder. Also sie waren sehr gebildete. Auch Ärzte waren in der Regel Sklaven. Also der Lukas, der Arzt, den wir kennen aus der Bibel, war wahrscheinlich sogar ein Sklave. Könnte sein. Muss nicht sein, dass er ein gebildeter, hochangesehener Arzt war, also gebildet auf alle Fälle, aber hoch angesehen vom sozialen Stand. Das war nicht unbedingt so. Also wenn wir jetzt von Sklaven reden, können wir heute wirklich sagen Mitarbeiter. Und hier kommt, liebe Mitarbeiter, arbeitet gut, von Herzen. Warum? Warum? Weil ihr eigentlich einen Herrn im Himmel habt, der euch bereits einen Lohn versprochen hat, nämlich ein Erbe, ein himmlisches Erbe. Erinnert ihr euch, wir haben das im Kolosserbrief schon mal gefunden, dass da steht, im Kolosser 1, wo ist das, Vers 12? Genau, ihr sollt ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Und wenn wir diese drei Dinge anschauen, dann merken wir, hey, davon haben wir jetzt schon drei Predigten gehört. Wir haben eine Predigt über die Identität gehört. Ihr gehört dem Herrn. Kolosserbrief betont das. Wer zu Jesus Christus gehört, gehört zum Herrn. Jesus in dir, du in Christus. Neue Identität. Darum verhalte dich nach den Richtlinien Gottes. Das Zweite ist, lebt so, wie Jesus euch verändern will, nach dem Motto, ich will ihm gefallen, ich will ihm Freude machen. Wir haben über das Herz eine Predigt gehört. Ordne dein Herz. Und wir haben gesehen, dass da steht, richtet euren Blick auf Christus. Auch das prägt unser Verhalten. Das Dritte, wir haben ein Erbe, also der Standpunkt, wo wir stehen, kommt wieder mitten hinein in diese Fragen der Richtschnur. Warum betone ich das so? Weil ich eine Angst habe, die Angst, sobald wir vom Evangelium her Menschen gewinnen für Jesus Christus und dann schauen, wie geht es jetzt weiter, die Nachfolge, die Jüngerschaft, dass dann auf einmal so fromme Gesetze kommen. Du musst, du sollst, das tut ein Christ nicht, das tut einer. Und ich betone das, weil alles Verhalten, das wir uns aneignen können, aus der Kraft von Jesus Christus heraus geschieht. Du hast alles bekommen bereits, um ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. Nimm es an, das Erbe, nimm es an. Es nützt nichts, wenn es dir zugesprochen ist und du lebst nicht darin. Nimm es an, diese Identität in Christus. Es nützt nicht, wenn du sie eigentlich hast, aus Gottes Sicht, aber du denkst immer noch, ich bin ein Versager oder ich bin ein Verbrecher. Nein, nimm es an, du bist begnadigt, du bist heilig in Jesus Christus. Und nimm es an, dass er dir ein Herz schenkt, ein neues Herz, das sich nach Jesus sehnt. Und dann wird das Verhalten eines Menschen, der nach den Richtlinien, nach der Richtschnur Gottes leben will, nicht ein Krampf, sondern es ist aus der Befähigung Gottes heraus. Du hast alles, du hast die Liebe, du hast die Kraft, du hast die Annahme und du hast die Vergebung. Also nimm das und genieße es. Ja, wenn wir heute von der Taufe reden, dann geht es genau um das, dass ihr beiden, die ihr heute jetzt taufen lasst, und die Madeleine, ihr habt das angenommen. Ihr habt diese neue Identität in Christus angenommen. Ihr habt bekannt. Ja, ich glaube an Jesus Christus. Ich habe auch meine Sünden erkannt. Ich habe sie bekannt. Ich habe Vergebung angenommen dafür. Mir ist vergeben. Ihr seid Heilige. Ihr seid Gereinigte. Und das habt ihr bekannt. Ich habe euch extra abgefragt. Und jede dieser Fragen habt ihr mit Ja beantwortet. Auch die Frage, willst du dein altes Leben ablegen und von jetzt an für Jesus Christus leben? Ja, habt ihr gesagt. Ja, sagen wir hier. Was bedeutet das? Das Alte ablegen und jetzt für Jesus Christus leben? Was bedeutet es, ein neuer Mensch zu sein und ein neuer Mensch zu werden, darin immer zu wachsen? Was bedeutet es, Jesus immer ähnlicher zu werden? Jetzt nehme ich da meine schönen Utensilien hervor. Ich möchte das illustrieren und darstellen. Ich habe hier einen Stuhl oder einen Thron. Es soll unser Herz sein. Man kann das Herz auch so darstellen. Es muss nicht immer so sein. Unser Herz, der Ort, wo du entscheidest, was du für Pläne machst, der Ort, wo du nachdenkst und reflektierst, der Ort, wo du Gefühle empfindest, das Herz ist eine Person. Und hier, dein Herz hat einen Thron, unser Herz hat einen Thron. Und auf diesem Thron sitzt einer, der Ego, der Ich. Ich sitze da, ich sitze auf meinem Herzensthron. Und manchmal höre ich auf den, manchmal höre ich auf den anderen. Aber wenn du dein Leben oder wenn ich mein Leben Jesus anvertraue und ihn einlade, ins eigene Leben zu kommen, dann entsteht ein entscheidender Wechsel. Ich nehme dann Jesus vielleicht mal dazu. Ich betrachte ihn. Schau mal, ja, was hat der Jesus zu bieten in meinem Leben? Und irgendwann kommt der Moment, wo ich sage, ja, ich nehme ihn auf in mein Leben. Jesus, du bist mein Erlöser. Danke für die Vergebung meiner Sünden. Ich beziehe dich mit ein in mein Leben. Aber der entscheidende Wechsel ist dort, wo ich auch sage, Jesus, von jetzt an stehe ich hier hin. Und du, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Du bist die Quelle des Lebens, aber sei du auch der Mittelpunkt in meinem Leben. Von dir aus sollen die Impulse gehen. Ich will sie aufnehmen. Ich will nach dir leben. Dieser Wechsel beschreibt die ganze Umkehr. Jesus hineinnehmen ins Leben und ihm dann den Platz im Herzen übergeben, den Thron. Das habt ihr gemacht. Und wenn ihr das so eure Geschichte vom letzten Jahr anschaut, das ist wirklich so, oder? Das Kreuz ist immer näher gekommen. Und auf einmal war er da auf dem Thron. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo man dann sagt, hey, jetzt will ich aber selber noch ein bisschen auf diesen Thron sitzen, oder? Und dann entscheiden wir uns und sagen, nein, Jesus ist der Herr. Ich will das neue Leben, das er mir schenkt. Ich will das annehmen und weitergehen. Und jetzt gibt es ganz verschiedene Lebensbereiche. Lebensbereiche, die uns etwas bedeuten. Hier ist die Ehe, hier ist die Familie, hier ist die Arbeit, hier ist das Gebet, hier ist den Glauben zu bezeugen. Es gibt noch viele Beispiele, zum Beispiel Handball. Handball ist ein Lebensbereich von nicht allzu vielen unter uns. Aber bei denen ist der Lebensbereich recht groß. Wir merken die unterschiedlichen Größe von Lebensbereichen. Und doch wäre es wohl gut, wenn bei uns allen der Bereich, nicht Handball, aber Bewegung und Gesundheit für den Körper doch mindestens eine gewisse Größe hätte, wenn wir unseren Körper nicht einfach vergammeln lassen. Merkt, es gibt solche Themen. Oder eines, das hier steht, ist die Ehe. Das passt nicht für alle unter uns, logisch. Es sind ja nicht alle verheiratet. Aber wir können lernen aus dem, was Gott in seinem Wort sagt, was für Richtschnur für eine Ehe gilt, Wir können davon lernen, wie wir sonst mit Menschen umgehen, wie wir Freundschaften pflegen, wie wir Respekt und Wertschätzung weitergeben. Das gehört in die Ehe hinein. Und das gehört auch in das. Also ich möchte euch ermutigen, auch wenn ich jetzt aus dem Kolosserbrief ein paar Lebensbereiche aufzähle und mit euch anschaue, dass ihr dann nicht denkt, oh, das geht mich nichts an, sondern versucht darüber nachzudenken, was ist für ein Prinzip dahinter? Was kann ich davon nehmen für meine Lebenssituation? Und so gehen wir hinein und schauen uns mal die Richtschnur für die Ehe an. Für die, die mitlesen, eins zurück. Es geht jetzt um Kolosser 3, 18 bis Kolosser 4, Vers 6. Diesen Abschnitt betrachte ich jetzt kurz mit euch. Und das nächste. Die Richtschnur für die Ehe heißt Respekt und Liebe, Wertschätzung und Hingabe, weil wir zu Jesus gehören. Jetzt wollen wir mal schauen, was da steht. Kolosser 3, Vers 18 und 19. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Ihr Männer, liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Ups. Hier ist das Thema Unterordnung und das Thema Liebe. Und ich sage, es ist ein Missverständnis. Hier steht nicht, dass die Männer über die Frauen herrschen sollen. Das habt ihr schon gehört. Das steht hier nicht. Und das schiebt man dann manchmal der Bibel unter und sagt, ja, Gott will so ein patriarchalisches System. Nein, Gott hat gesagt, erstens, es sind Menschen, die dem Herrn gehören. Also zuerst gehört ihr zu Gott, ihr unterordnet euch alle, wir, Männer und Frauen, Gott, indem wir unser Leben ihm geben. Das ist mal die Beziehung, die wir haben und die Richtschnur. Und dann kommt das Nächstes, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Hier steht nicht, ihr Männer unterdrückt eure Frauen. Hier steht nicht, ihr Männer schaut, dass sie euch gehorchen. Nein, hier steht nichts vom Wort Gehorsam. Hier steht unterordnen. Und ich deutsche das aus. Es bedeutet, ihr Frauen steht hinter eurem Mann. Es war so herzig, als ich Richard und Berti begrüßt habe am Anfang. Da kam ich von Nadines Seite her und der Richard stand da, wo er jetzt sitzt. Ich habe ihn begrüßt, dann wollte ich Berti die Hand geben und die war irgendwo da hinten. Und ich habe gefragt, Berti, wo bist du? Und sie sagt, ich stehe hinter meinem Mann. Ich sagte, ja, das ist eigentlich toll. Aber nicht so, dass du verschwindest, sondern unterordnen in dem Sinn bedeutet, ich stehe hinter ihm. Ich wertschätze ihn. Ich achte ihn, den Mann. Ich achte auch die Verantwortung, die der Mann von Gott in der Ehe und Familie hat. Gott gibt uns Männern wirklich eine Verantwortung. Wir sollen uns da nicht verkriechen. Wir haben Verantwortung, da zu stehen und für die Familie, für die Ehe auch hinzustehen und sich dazu zu bekennen. Also Frauen, unterstützt eure Männer darin. Diese Verantwortung ist gar nicht so einfach. Unterstützt eure Männer darin, dass sie die Verantwortung wahrnehmen können. Was wäre das Gegenteil von dahinterstehen oder achten oder wertschätzen? Es wäre über dem Mann stehen. So. Ah, jetzt ist es schon wieder zu spät heimgekommen. Oder, ah, jetzt hat er seine Hausaufgaben da, seine Ämter doch noch nicht gemacht. Und dann kommt das Nörgeln. Versteht ihr, was das ist? So. Das Nörgeln, also Männer können auch nörgeln, aber irgendwie hat Gott gefunden, vielleicht sollte man es den Frauen extra sagen. Nörgelt doch nicht. Probiert den Mann doch nicht irgendwie herumzuschrauben, das ist doch Chabis. Der Mann verändert sich von Jesus her und nicht von eurem Nörgeln her. Betet für ihn. Der Heilige Geist ist in ihm und wird ihn schon verändern. Vertraut Gott, er tut sein Ding. Also das wäre das Gegenteil, so abschauen, so irgendwie an ihn herumschrauben. Versteht ihr das? Also ich merke, für die Frauen ist es schon sehr praktisch. Und jetzt heißt es drittens für die Männer, und liebe Männer, hört jetzt hin, es heißt nicht, ihr Männer gebt euren Frauen saubere Befehle. Steht nicht. Es heißt, ihr Männer liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Also erbittert sie nicht. Macht nicht, dass sie zermürbt werden. Liebt sie. Die Führungsaufgabe, die Gott den Männern in der Familie gibt, in der Ehe gibt, ist zu lieben. Das ist es. Zu lieben. Also wirklich Vollgas. Was ist Liebe? Auf den anderen zuzugehen, den ersten Schritt zu machen. Das ist Liebe. Was ist Liebe? Es ist, sich zu entscheiden in allem, ich bin für dich. Ich bin für dich, meine Frau. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben und ich bin für dich, nicht gegen dich. Du kannst mir vertrauen. Was heißt Liebe? Es heißt, ich bin bereit, mich selbst für dich hinzugeben. Und das ist krass. Männer, wir haben von der Bibel her eine gewaltige Richtschnur. Die Frauen zu lieben, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, steht im Epheserbrief. Also wenn jetzt die Richtschnur für die Ehe heißt, Liebe und Respekt. Und wenn wir dann weiterlesen, die Richtschnur für die Familie, Väter, bringt die Kultur der Wertschätzung in eure Familien hinein. Ich lese, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das freut den Herrn. Ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, sonst verlieren sie den Mut. Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Gilt das denn für alle Altersgruppen? Also wir haben jetzt hier Teenies unter uns. Ist es nicht so, dass die Kleinen mehr gehorchen müssten und die Größeren dann eigentlich weniger? Und wenn man erwachsen ist, muss man den Eltern dann eigentlich nicht mehr gehorchen? Wo ist die Grenze, lieber Paulus, lieber Timotheus, du hier gibst uns in Gottes Wort einfach, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, denn das freut den Herrn. Also ich bin ja auch ein Kind meiner Eltern. Was heißt das jetzt für mich als erwachsener Mann? Ich glaube, es geht nicht darum, dass der Gehorsam kleiner wird, sondern dass der Gehorsam anders wird, wenn wir älter werden. Gehorsam ist, ich höre hin, horchen, und ich mache daraus eine Tat, die meiner Reife entspricht. Ich höre hin und mache daraus eine Tat, die meiner Reife, meinem Reifestand entspricht. Wenn ich einem zweijährigen Kind, meinem zweijährigen Kind sage, das war einmal, Finger weg, das ist heiß. Dann, Reifestand eines Zweijährigen, Gehorsam bedeutet, sofort Finger weg, zum Papi schauen. Das Kind muss nicht verstehen, warum die Finger weg. Es hat die Reife noch nicht, weil es die Finger noch nicht verbrannt hat bis zu dem Zeitpunkt. Aber es gehorcht, weil es die Stimme des Vaters hört. Das wäre Gehorsam. Für ein Zweijähriges. Für einen Zwölfjährigen dasselbe. Hey, Finger weg! Das zwölfjährige Kind hat schon öfters die Finger verbrannt. Es hat mehr Reife in dieser Sache. Und wenn es gehorcht, heißt es dann, Finger weg, weil da könnte etwas Gefährliches sein und dann schauen, was ist los. Der Blick geht wahrscheinlich gar nicht zum Vater, der gerufen hat, sondern jetzt ist es schon reifer, er schaut, was ist los, er beurteilt die Lage. Merkst du den Unterschied? Und wenn man erwachsen ist, würde Gehorsam dann heißen, aufgrund dem eigenen Reifestand, ich höre immer noch auf meine Eltern. Ich suche ihren Rat. Ich suche ihre Einschätzung für eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und ich höre auf sie und mache daraus eine Tat, die meinem jetzigen Reifestand entspricht, in aller Wertschätzung. Das ist Gehorsam. Also können wir alle etwas davon haben und nicht nur, wenn man noch minderjährig ist. Hinhören und daraus eine Tat machen, die der eigenen Reife entspricht. Und dann heißt es jetzt hier, umgekehrt für den Vater, ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Eltern, sonst verlieren sie, noch einmal, ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, sonst verlieren sie den Mut. Habt ihr meinen Versprecher gehört? Schon. Okay. Nicht ungerecht gegen die Kinder sein. Also, hier ist Fairness gefragt. Und eine Kultur der Wertschätzung, wie ich es hier auf der Folie habe. Warum sind nicht auch die Mütter eingeschlossen in diesen Auftrag? Natürlich, liebe Mütter, nehmt euch das bitte auch zu Herzen. Es ist nicht so, dass ihr dann die Bösen sein müsst und die Väter dann die Lieben, die die Kinder nicht zum Zorn reizen. So ist es nicht gemeint, sondern es ist grundsätzlich eine elterliche Aufgabe, die Kinder so zu erziehen, dass sie nicht entmutigt werden, dass sie nicht wegen ungerecht behandelt werden, dann irgendwo sagen, ach, das Leben ist ja furchtbar, sondern Mütter, ihr seid hiermit eingeschlossen, aber Gottes Wort spricht uns Väter an, weil Gott uns diese Verantwortung innerhalb Ehe und Familie gegeben hat. Wir sollen diese Kultur der Wertschätzung immer wieder pflegen, hineinbringen in die Familie. Wärme heißt es, Nähe, Präsenz, Dasein. Das ist eine gute Richtschnur, finde ich. Und wir können jetzt weitergehen. Es wird über die Arbeit gesprochen. Es wird dann auch über andere Lebensbereiche besprochen, wie das Gebet. Ich werde jetzt darauf nicht mehr eingehen in diese Predigt. Aber es heißt, betet immer wieder ohne Unterlass. Hört nicht auf zu beten. Und es ist eine Richtlinie, die sagt, nehmt das Gebet mit hinein in euer Lebenskonzept. Lasst euch hier richten, ordnen. Hat das Gebet seinen Platz? Und auch den Glauben zu bezeugen, eine wunderbare Stelle hier in Kolosser 4, was heißt, seid klug gegenüber den Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die außerhalb sind. Seid klug und eure Rede sei mit Salz gewürzt. Also was ist, wenn man Salz trinkt, oder Salz isst, dann bekommt man Durst und möchte trinken. Und hier sagt uns Gottes Wort als Richtlinie, sprecht so mit allen Mitmenschen, dass es salzig ist, dass es da Sprutz drin hat. Und sprecht so, dass sie durstig werden nach Gott. Das sind wunderschöne verschiedene Dinge, die wir hier anschauen. Wir haben ja nicht die Kraft, all das aus uns herauszumachen. Und deswegen ist meine Ermutigung, hole dir Hilfe bei Gott. Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Vers 2, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist Hilfe, die kommt. Bete um diese Hilfe. Nimm Jesus wirklich auf den Thron deines Lebens und flehe ihn an im Gebet, auch für Hilfe für dein Leben. Bete für andere, aber hol dir Hilfe bei Gott. Zweitens, hole deine Hilfe auch für diese Dinge, von Richtschnur Leben. Also ich habe Familie, Ehe angesprochen, aber es gibt auch die Arbeit, das könnt ihr dann auch nachlesen. Und das Gebet oder auch diese Lebensbereiche, Gastfreundschaften, was alles noch aufgezählt wird im Kolosserbrief. Nehmt eure Hilfe auch in Anspruch von Menschen, die euch nahestehen. Ich denke hier an Hauskreise. Hier ist der Ort oder Minigruppen, der Ort, wo man offen sein kann und auch sagen kann, bei diesem Punkt stehe ich an. Hier habe ich Schwierigkeiten. Bitte betet für mich. Oder hat mir jemand einen Rat? Kann mir jemand helfen? Bitte seid offen in diesen Lebensgruppen, weil Gott hat uns so zueinander getan, dass wir einander auch unterstützen in diesen Themen. Und das Dritte, holt ihr Hilfe, allenfalls auch in der Seelsorge. Seid ihr nicht zu schade, Rat zu holen bei jemandem, der dir weiterhelfen kann. Seelsorge heißt, ich gehe zu jemandem, der sich um meine Seele sorgt, damit ich die Bahn zu Gott wieder habe und damit das Leben wieder fließt, damit ich da wieder Entfaltung und Freiheit bekommen kann. Seelsorge ist nicht, damit man sich am Schluss besser fühlt, sondern Seelsorge ist, damit das Leben gelingt und es wieder frei wird dafür, was Gott eigentlich vorgesehen hat. Weil es gibt so Dinge, die blockieren uns und die können wir in der Seelsorge ansprechen und bei Gott ausräumen. Und dann sind wir wieder in der Berufung unterwegs, in der Sendung, die Gott für uns hat. Nächste Folie. Ja, auch für diesen Abschnitt habe ich einen Lernvers und den haben wir hier auf der Folie. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für die Menschen. Nö, das ist, glaube ich, nicht schnell, gell? Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Lesen wir es zusammen und merkt euch die unterstrichenen Worte. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. So, versuchen wir es. Und alles, was ihr tut, das tut als, ja, und, das ist aber ein einfacher, gell? Hat es gestimmt? Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Wunderschön. Ich lade euch ein, mit mir das 2.18er-Gebet unserer Gemeinde zu beten. Dann werden wir weitergehen und nach diesem Teil der Predigt auch auf eure Geschichten hören. Da bin ich schon gespannt. Aber beten wir das miteinander. Wer möchte, darf gerne aufstehen dazu. Ich bete für meine eigene Nachfolge von Jesus Christus, dass ich als sein Jünger ihm ähnlicher werde. Ich bete für mein Begleiten von anderen, dass der Heilige Geist mich befähigt zum Dienen und zum Bezeugen, zum Ermutigen und zum andere Anleiten in der Jüngerschaft. Ich bete für unsere Gemeinde, dass wir zusammenwachsen und zusammenwachsen als Kirche zum Begegnen. Amen. Drei Anmerkungen noch zum Thema ein reifer Mensch werden. Es gibt wieder auch für die Predigt Ordne dein Leben, ordne dein Herz ein Vertiefungsblatt. Das könnt ihr dort hinten mitnehmen. Genau. Bedient euch, nehmt das mit, vertieft das in Hauskreisen oder persönlich. Das ist für alle zur Verfügung. Das Zweite, der Kolosserbrief geht weiter. Ich habe zwei weitere Predigten, die ich aus diesem Kolosserbrief halten möchte, und zwar die erste über die Identität von Jesus und die zweite über die Gemeinde von Jesus. Also ihr dürft ruhig noch ein bisschen warm bleiben beim Kolosserbrief. Einige haben ja auch die Bibellese gemacht, haben bis heute ja, in 20 Tagen in der Bibel, also im Kolosserbrief gelesen. Das finde ich super. Man kann das auch jetzt noch beginnen. Es hat immer noch solche Hefte, wo der Bibelleseplan drin ist. Nehmt diesen Kolosserbrief hinein in euren Alltag. Das ist so kraftvoll.